das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. An vielen Orten glühen noch die letzten Reste der Osterfeuer. In anderen Teilen Deutschlands allerdings wurden sie verboten. Denn dort war es brandgefährlich. Es ist Mitte April und schon kommt der warnende Ruf von Landwirten und Förstern. Es ist viel zu trocken. In einigen Gebieten herrscht bereits die höchste Waldbrandwarnstufe. Die Feuerwehren mussten in der letzten Zeit zu einigen Bränden ausrücken. Grund genug, um die österlichen Feuertraditionen an manchem Ort abzusagen. Aus Brandenburg berichtet Griet von Petersdorf.
Dieser Haufen von den Basdorfern mühselig zusammengesammelt, brennt heute nicht. So entschieden von den Behörden, zu gefährlich. Stattdessen heißt es Wassermarsch, damit das Holz schön nass wird und keiner auf dumme Gedanken kommt, doch heimlich zu zündeln. Gefeiert wird nun ohne. Und auch dieses Holzosterei in der Nähe von Neuruppin bleibt ganz in dieser Nacht. Statt Osterfeuer also Osterfeier.
Knappen Hektar. Wir haben es erstmal nur unter Kontrolle.
Der Brandschutzbeauftragte Raimund Engel ist besorgt über die zunehmende Trockenheit. Wieder ein Waldbrand gemeldet. Und in manchen Regionen gilt bereits die höchste Warnstufe 5 und das schon im April.
4 Wochen lang jetzt Trockenheit und der Wind dazu. Das hat die letzte Restfeuchte aus dem Boden rausgezogen. Und man sieht es jetzt hinter uns auch im Wald. Es ist trocken.
Den Brand heute südlich von Berlin hat die Feuerwehr mittlerweile gelöscht. Erinnerungen an die tagelangen Brände im vergangenen Jahr sind aber noch sehr präsent. Genau wie die Dürre bei den Landwirten. Droht sie aufs Neue? Der Winter war schon zu trocken, der Boden konnte quasi nicht nachtanken. Landwirt Große Rischkamp will dem Kollegen vom Bauernverband zeigen, wie der Roggen leidet.
Man sieht hier ja auch auf den ersten Blick, dass der Wuchs schon deutlich zurück ist, dass er im Moment nur noch versucht, sich am Leben zu erhalten. Wir holen mal eine Pflanze raus und dann können wir auch sehen, das staubt schon richtig.
Die Frage, wo bleibt der Regen? Johannes Funke vom Bauernverband hört sie in diesen Tagen wieder oft.
Da wir sehr viele Sandierflächen haben, auch sehr ausgedehnt in Südbrandenburg, wird es doch jetzt schon sehr ernst. Und da machen wir uns schon Sorgen, zumal wir noch aus sehr schwierigen Jahren kommen.
Ob Osterfeuer zur Ausnahme werden? Das wäre bitter für Trechwitz. Sie haben die Kunst zur Vollendung gebracht. Letztes Jahr Troja, dieses Jahr die Tower Bridge, inspiriert vom Brexit-Thema. Und ja, sie darf brennen. Die Behörden haben es erlaubt.
In der Ukraine wird morgen ein neuer Präsident gewählt. Der Wahlkampf für die entscheidende Runde ist eine große Show. Erst gestern hatten sich die beiden Bewerber in einem Stadion ein Rededuell geliefert. Wobei der amtierende Präsident in der Stichwahl der Herausforderer ist, da sein Kontrahent die erste haushoch gewonnen hat. Petro Poroschenko ist Großindustrieller, der unter anderem Schokolade und Schiffe herstellen lässt. Seit 2014 ist er ukrainischer Präsident. Wladimir Selenskyj ist Schauspieler und obwohl er im Fernsehen einen Präsidenten spielt, politisch absolut unerfahren. Bei der Wahl vor 3 Wochen erhielt der Amtsinhaber lediglich 16%, Selenskyj dagegen 30. Aus der Ukraine berichtet Ina Ruck.
In Novoluhanske, ganz im Osten der Ukraine, leben sie seit 5 Jahren im Krieg. Viele Familien sind weggezogen, doch noch immer sind hier Kinder. Wenn sie schießen, dann gehen wir im Kindergarten immer dahin, wo wir uns umziehen, weil da keine Fenster sind. Da hocken wir uns dann hin, bei den Schränken. Wir dürfen nichts Verdächtiges aufheben. Wir sollen einen großen Bogen darum machen, weil das ja explodieren kann und dann kann man sterben. Im Ort ist ukrainisches Militär stationiert. Die Separatisten stehen nur 2 Kilometer weiter. Geschossen wird täglich von beiden Seiten. Im ersten Wahlgang hatten sie hier einen russlandfreundlichen Kandidaten gewählt. Landesweit hatte er keine Chance. Dabei wollte selbst er die Separatistengebiete zurückholen in die Ukraine. Russlandfreundlich ist relativ hier. Jetzt wollen fast alle, die wir fragen, Selenskyj wählen. In jedem Fall muss es anders werden, eine andere Politik. Wer hätte denn gedacht vor 5 Jahren oder vor 10, dass es hier Krieg geben wird? Er verspricht zumindest, dass er den Krieg beendet. Und wir hoffen darauf. Wahrscheinlich haben sie auch in Novoluhanske die Debatte geguckt gestern. Eine Show, in der es kaum um Inhalte ging. Der unerfahrene Newcomer gegen den unbeliebten Präsidenten. Ich bin das Resultat Ihrer Fehler und Ihrer Versprechungen. Und Sie verstehen das selbst ganz genau. Würden Sie sich in ein Flugzeug setzen, wenn der Pilot gerade erst fliegen lernt? Würden Sie sich unter das Messer eines Chirurgen legen, der in den OP kommt, um zu lernen? Am Ende ging es auch um den Krieg und beide knieten nieder. Der Kriegsopfer und Gefallenen zu gedenken, selbst das wird in diesem Wahlkampf zur Show.
Sie stehen an, um ihre Stimme abzugeben. Wo diese Wahl hinführen wird, ahnen viele Ägypter schon jetzt. Zu einem wohl noch autoritärer regierten Staat. Seit Jahrzehnten werden die Menschen in Ägypten mit harter Hand regiert und auch das nächste Jahrzehnt verspricht keine Veränderung. In einem Referendum können die Bürger ab heute dem Präsidenten al-Sisi noch mehr Macht geben. Der ist seit fast 5 Jahren im Amt und könnte es durch neue Befugnisse länger bekleiden als eigentlich vorgesehen. Alexander Stenzel über eine Verfassungsänderung, die manche mit Sorge erfüllt.
Sie findet Präsident al-Sisi bis 2030 keine gute Idee. Deshalb ein klares Nein von ihr für die Verfassungsänderung. Gerne hätte Ilham mit ihrer Oppositionsgruppe eine Kampagne gegen die Machterweiterung des Präsidenten gefahren. Die Unterstützer al-Sisis haben uneingeschränkte Freiheit. Die Opposition wird komplett verbannt. Selbst wenn du ein Transparent in der Straße an einem Baum anbringen willst, darfst du das nicht. Deshalb dominiert die politische Vision des Präsidenten die Straßen Kairos. Die Regierung wirbt massiv für die Verfassungsänderung. Sie glaubt, dass er der starke Mann ist, der für Stabilität sorgen kann. Alle Ägypter hoffen auf eine Veränderung und dieses Referendum leitet dies ein. Man sieht doch den Unterschied zu dem Chaos der Revolution. Nun haben wir Stabilität. Pressekonferenz der Brot- und Freiheit-Bewegung. Ilham versteht die Befürworter al-Sisis nicht. Die ägyptische Gesellschaft ist doch wirtschaftlich am Boden. Keiner ist nicht irgendwie durch die schlechte Wirtschaftslage betroffen. Präsident al-Sisi, hier bei der Stimmabgabe, er hat in den vergangenen Jahren ökonomische Reformen vorangebracht. Beim Thema Meinungsfreiheit ist die Regierung al-Sisi allerdings radikal. Die Meinungsfreiheit wird massiv unterdrückt. Friedliche Kritiker wurden verhaftet, drangsaliert, eingeschüchtert, oft täglich, nur weil sie einen Tweet gepostet haben. Dieses Ausmaß an Unterdrückung haben wir in den 30 Jahren von Mubarak nicht erlebt. 5 Mitglieder von Ilhams Oppositionsgruppe wurden jüngst verhaftet. Ich denke, dieser Polizeistaat wird so weitermachen. Auch die Politik der Verarmung wird weitergehen. Hier auf dem Tahrirplatz ist während des arabischen Frühlings eine entscheidende Idee entstanden. Macht zu begrenzen. Die Verfassungsänderung würde das Gegenteil bewirken.
Die Diskussion über eine mögliche Impfpflicht nimmt Fahrt auf, vor allem angesichts wiederholter Masernausbrüche. Der Präsident der Bundesärztekammer Montgomery hat sich dazu geäußert. Einzelheiten in den Kurznachrichten mit Susanne Daubner.
Montgomery hat eine generelle Impfpflicht gegen klassische Kinderkrankheiten gefordert. Die Debatte dürfe sich nicht auf Masern beschränken. Nur durch die Immunität von allen könne verhindert werden, dass sich Menschen überhaupt noch ansteckten. Das Risiko der Impfung sei viel geringer als das Risiko der Erkrankung. Als besiegbar nannte Montgomery unter anderem Masern und Mumps. Nach dem Busunglück auf Madeira mit 29 Toten sind die meisten Überlebenden zurück in Deutschland. Eine Sondermaschine der Bundeswehr mit 15 Verletzten landete heute in Köln. Sie stammen nach Angaben der Stadt aus Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg. Eine Deutsche war noch nicht transportfähig. Die Identität der Todesopfer ist nach der Autopsie noch nicht abschließend geklärt. Auch die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. In Frankreich sind wieder tausende Gegner der Reformpolitik von Präsident Macron auf die Straße gegangen. Dabei gab es in der Hauptstadt Paris Auseinandersetzungen mit der Polizei. Protestierende warfen Steine auf Sicherheitskräfte und zündeten Motorroller an. Mehr als 200 Menschen wurden festgenommen. Bei den traditionellen Ostermärschen der Friedensbewegung ist die Beteiligung wieder etwas gestiegen. Bundesweit demonstrierten mehrere tausend Menschen bei etwa 50 Kundgebungen. Teilnehmer forderten heute unter anderem ein Ende der Auslandseinsätze der Bundeswehr. Papst Franziskus hat die Gläubigen in der Osternacht dazu aufgerufen, sich nicht in Hoffnungslosigkeit und Unzufriedenheit zu verlieren. Ostern gebe Anlass zur Hoffnung, dass der Übergang von der Angst zum Vertrauen möglich sei, so der Papst.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga sind es noch 4 Spieltage bis zum Saisonende. Der Druck steigt, vor allem bei den Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen, wie beim VfB Stuttgart, Julia Büchler.
Ja, die Schwaben haben sich heute Abend von ihrem Trainer Markus Weinzierl getrennt. Ausschlaggebend dafür war das 0:6 Debakel der Stuttgarter in Augsburg. Eine Blamage, die Sportvorstand Thomas Hitzlsperger doch noch zum Umdenken gezwungen hatte. Er hatte eigentlich an seinem Trainer festhalten wollen. Weinzierl hatte Stuttgart nach dem 7. Spieltag von Taifun Korkut übernommen. Der Umbruch gelang ihm aber nicht. Die Schwaben spielen eine ganz schwache Saison. In 23 Spielen mit Weinzierl gab es nur 4 Siege. Stuttgart steht nun abgeschlagen auf dem Relegationsplatz. Ab morgen übernimmt erst einmal U19-Trainer Nico Willig das Team. Eine richtig schwere Aufgabe nach diesem chaotischen Samstag.
0:6. Der VfB Stuttgart am Tiefpunkt. Trainer Markus Weinzierl wurde noch am Abend entlassen. Der FC Augsburg hingegen mit dem neuen Trainer Martin Schmidt zurück in der Erfolgsspur.
Das 1:0, Rani Khedira, 11. Minute. 2:0, André Hahn, nur 7 Minuten später. Stuttgart wird nach allen Regeln der Fußballkunst auseinandergenommen. 3:0, Philipp Max nach nicht einmal einer halben Stunde. Die Leistung seiner Mannschaft bedenklich. Augsburg hingegen spielt sich regelrecht in einen Rausch. 4:0, Marco Richter. 5:0, nochmal Philipp Max. Und schließlich der 6:0 Endstand, wieder Marco Richter. Martin Schmidt kommt und plötzlich läuft's wieder. 2 Spiele, 6 Punkte, 9:1 Tore, Klassenerhalt fast geschafft. Der Mann macht offensichtlich einen guten Job.
Aber neben Stuttgart bekam heute auch Schalke einen richtigen Dämpfer versetzt. Auch hier musste ja vor kurzem Trainer Tedesco gehen. Erfolgscoach Huub Stevens kam zurück. Trainereffekt? Fehlanzeige. Im verlegten Karfreitagsspiel verloren die Königsblauen am Abend mit 2:5 zu Hause gegen Hoffenheim. Der Vizemeister steckt also weiter in der Vollkrise.
Perfekte Stimmung vor dem Spiel auf Schalke, doch die gute Laune bei Königsblau hielt gerade mal 25 Minuten. Hoffenheim mit der ersten richtig guten Offensivaktion, abgeschlossen von Belfodil zum 0:1. Schalke in der ersten Hälfte mit einigen guten Möglichkeiten, nur das Toreschießen übernahmen die Gäste. Kurz vor der Pause das 0:2, Torschütze diesmal Kramaric. S04-Coach Huub Stevens entsprechend bedient. Nach einer knappen Stunde dann nochmal Hoffnung für Schalke. Nach diesem Foulspiel von Kaderabek an Embolo gab's Strafstoß. Khalid Djouri verwandelte souverän zum Anschlusstreffer. Doch der eingewechselte Choloi stellte nur 5 Minuten später den 2-Tore-Vorsprung für Hoffenheim wieder her. Und Amiri erhöhte in der 73. Minute sogar auf 1:4. Die Partie natürlich schon entschieden, aber es kam noch schlimmer für Schalke. Belfodil mit seinem 2. Treffer zum 1:5. Nicht wirklich versöhnlich für S04, aber der letzte Treffer der Partie nochmal für den Tabellen-15. Das 2:5 erzielt von Burgstaller. Eine bittere Heimpleite für Schalke. Hoffenheim weiter auf Kurs in Richtung Europapokalplätze.
Ja, im Vergleich zu den hohen Siegen für Augsburg und Hoffenheim, da wirkt das 1:0 der Bayern gegen Bremen eher pragmatisch. War es auch. Ist den Bayern aber ziemlich egal. Hauptsache, sie bleiben im Meisterschaftsrennen vor Dortmund.
Die Tabellenführung verteidigt die Freude groß bei Bayern nach dem Spiel. Die erste Halbzeit geprägt von der sommerlichen Hitze und dem stumpfen Rasen. Allein die Gnabry-Chance ist bemerkenswert und zeigt, dass die Bayern-Stürmer heute so ihre Probleme haben mit Bremens Torhüter Pavlenka. In der zweiten Halbzeit legen die Münchner eine Schippe drauf. Pavlenka scheint unüberwindbar, hier wiederum gegen Gnabry. Dann schwächt sich Werder selbst. Veljkovic muss mit Gelb-Rot vom Platz, 58. Minute. Zu Recht beide Aktionen kartenwürdig. Der Ellbogen gegen Süle, Veljkovics Ende. Bremen ab dann extrem unter Druck. Die Entscheidung durch Innenverteidiger Süle. Sein zweites Bundesliga-Saisontor in der 75. Minute. Die pure Erleichterung. Der Schuss von Bremens Klasen unhaltbar abgefälscht. Nur hier hat Pavlenka keine Chance.
Es war so ein satter Schuss. Nee, Spaß. War abgefälscht, den nehme ich aber auch gerne. Ich wollte unbedingt mal wieder ein Tor erzielen.
Bereits am Mittwoch stehen sich die beiden Trainer, die beiden Teams wieder gegenüber im Halbfinale des Pokals.
Die weiteren Ergebnisse des 30. Spieltages. Leverkusen-Nürnberg 2:0, Mainz-Düsseldorf 3:1, Gladbach-Leipzig 1:2. Morgen empfängt Freiburg Dortmund und Berlin hat Hannover zu Gast. Und am Montag spielt dann noch Wolfsburg gegen Frankfurt. Die Tabelle. Die Bayern auf Platz 1 vor Dortmund, dahinter Leipzig, Frankfurt, Mönchengladbach und Hoffenheim. Bremen ist Achter. Aufsteiger Düsseldorf führt die zweite Hälfte an, gefolgt von Mainz und Berlin. Augsburg und Schalke vor der Abstiegszone dort. Stuttgart vor Nürnberg und Hannover. Tennisspielerin Mona Bartel. Als Ersatzfrau war sie bei den Fed Cup-Relegationsspielen gegen Lettland eingesprungen, weil Angelique Kerber krank war. Und dann holte Bartel in Riga den entscheidenden Sieg für Deutschland. Und das gegen eine Gegnerin, die vor 2 Jahren noch die French Open gewonnen hatte.
Eine ganz starke Leistung von Mona Bartel beschert dem deutschen Tennisteam den Klassenerhalt in der Weltgruppe. Bartel überraschend dominant gegen die in der Weltrangliste deutlich höher eingestufte Lettin Jelena Ostapenko. Am Ende ist es ein sehr deutliches 6:4 und 6:3. Bereits vor dem abschließenden Doppel stand Deutschland damit als Sieger fest. Die Niederlage in der letzten Partie des Tages somit nicht weiter von Belang. Nach dem 3:1 gegen Lettland darf das deutsche Team auch im kommenden Jahr gegen die besten Tennisnationen der Welt antreten.
Und vielleicht können Sie zu Hause jetzt auch jubeln über Ihren Tipperfolg. Hier sind die Lottozahlen. 6, 8, 19, 25, 29, 41. Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Beim derzeitigen Wetter denkt man an Goethes Osterspaziergang und möchte rezitieren. Jeder sonnt sich heute so gern, Sven Plöger. Bleibt das so?
Goethe zitieren ist immer sinnvoll, Pina. Und ja, man sieht's ja schon an Moderatorinnen, die gelbe Klamotten anhaben, hätte ich fast gesagt, ein wunderschönes gelbes Kleid anhaben. Das ist schon der Hinweis auf die Sonne. Und ja, sie bleibt da. Wir hatten es aber auch anfangs der Tagesthemensendung schon mal mit dem Thema Trockenheit. Das will ich jetzt nochmal aufgreifen, ganz kurz. Zunächst mal auf den Satellitenfilm geschaut. Man sieht hier das freundliche Wetter über Deutschland, der Sonnenschein. Jetzt sieht man aber auch hier über dem Mittelmeer ein Tief, was mit seinen Wolken ziemlich rasch in unsere Richtung unterwegs ist. Das sind hohe Schleierwolken. Die sind jetzt über der Schweiz zum Beispiel angekommen. Wenn man dort rausguckt, sieht man, der Mond scheint gut durch. Aber in der Nacht werden sie den Süden Deutschlands durchaus mal erreichen. Sie bringen aber keinen Regen. Und genau darum geht es. Es ist weiterhin viel zu trocken. Um das nochmal mit Zahlen zu belegen. Erfurt, ein besonders trockener Ort, Thüringen. April, 13% der Niederschlagsmenge, die wir normal erwarten, ist gerade mal gefallen. 3 Liter auf den Quadratmeter. Wir setzen das Problem aus 2018 fort. Bisher 2019 in diesem Jahr also gerade mal 44% dessen gefallen, was eigentlich bis zu diesem Tag fallen sollte. Und das entspricht eben auch der Fortsetzung der Trockenheit aus 2018, wo im ganzen Jahr fast ein Drittel Niederschlagssumme gefehlt hat. Wir gucken nach vorne auf das Wetter, was wir natürlich genießen dürfen jetzt über die Osterfeiertage, denn es wird schön. Heute Nacht, wie gesagt, im Süden diese lockeren Wolken, Sonne, sternklar, Temperaturen ganz im Norden, durchaus auf der frischen Seite, -1 bis +2 Grad. Im Moment in Köln, 23.30 Uhr gemessen, noch 19 Grad. Morgen früh haben wir dann dort 12, wahrscheinlich wärmster Ort morgen früh. Und der morgige Vormittag sehr sonnig. Im Süden diese Wolken sind anfangs hier und da sogar mal ein bisschen dichter sichtbar als Schleierwolken. Nachmittags lösen sich mehr und mehr auf. Sonst sonnig im Markgräflerland bis 27, für die meisten 20 bis 25 Grad, an den Küsten 15, 16. Der Wind aus östlichen Richtungen Stärke 2 bis 3, örtlich mal 4. Sonnig auch der Ostermontag, im Süden ein paar Wolken. Dienstag im Erzgebirgsraum etwas windiger und einzelne Schauer. So, da bleibt mir nur noch frohe Ostern zu wünschen.
Ebenso, lieber Sven Plöger, und danke. Das war's von uns. Hier geht es weiter mit dem Wort zum Sonntag und danach mit dem Spielfilm Türkisch für Anfänger. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen schönen Ostersonntag. Tschüss.